Deutschlandfunk Marktplatz.
Secondhand ist ein Thema, was mich immer mal wieder beschäftigt. Sei es, dass ich zum Beispiel auch selber schon Sachen verkauft habe oder zum Beispiel auch Bücher selber oft schon Secondhand gekauft habe.
Das sagt Laura. Sie ist 24 Jahre alt und Studentin in Köln. Und sie hat zu Hause, wie viele von uns, eine Menge Sachen, die ungenutzt herumliegen, die andere aber vielleicht noch gut gebrauchen könnten. Und dann überlegt sie, was sie mit den Sachen macht. Verkaufen ist eine Möglichkeit. Sie hat aber auch zu Weihnachten schon mal gebrauchte Gegenstände verschenkt, zum Beispiel Bücher, oder sie hat aus gebrauchten Sachen neue Gegenstände gemacht oder die Sachen aufgehübscht und dann verschenkt. Alte Gegenstände weiter nutzbar zu machen, das findet sie richtig gut.
Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache dabei oder auch eine tolle Sache, dass eben Sachen, die ja noch gut sind, nicht irgendwie weggeschmissen werden, sondern dass jemand anders die noch weiter brauchen kann und damit natürlich auch neue Produktionskosten und Ressourcen geschont werden.
Und jetzt zum Jahresende ist oft die Zeit, in der wir nochmal in unsere Regale und Schränke gucken und nochmal überlegen, was brauchen wir denn wirklich von den ganzen Sachen. Und wenn wir dann die Kisten vielleicht vor den Türen stehen haben, dann fragt man sich ja schon, wohin soll man damit jetzt? Was kann man mit den Sachen machen? Zeit zum Entrümpeln, wie man alten Kram am besten los wird, das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch. Jetzt möchte ich Ihnen aber erstmal die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner heute vorstellen, die heute mit uns und mit Ihnen diskutieren. Das ist einmal Professor Dr. Mario Fischer. Er leitet den Studiengang E-Commerce an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg-Schweinfurt. Guten Tag.
Guten Tag, grüßen Sie.
Dabei ist auch Daniela Kaminski. Sie ist Gründungsmitglied des Vereins Secondhand Vernetzt, mit Sitz in Telgte im Münsterland, und sie ist Marketingberaterin für InhaberInnen von Secondhand-Läden. Guten Morgen.
Guten Morgen aus dem Münsterland.
Ich begrüße auch Dr. Silvia Kaufold. Sie ist Rechtsanwältin in Dresden mit Schwerpunkt E-Commerce und sie ist Mitglied im Ausschuss Zivilrecht beim Deutschen Anwaltverein. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Mersch.
Und dabei ist auch Dr. Henning Wilz. Er ist Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Hallo.
Guten Morgen auch von meiner Seite.
Herr Wilz, ich würde gerne mal mit Ihnen beginnen. Ich habe es gerade gesagt, Sie leiten die Abteilung Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und Sie haben in diesem Jahr auch die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, die Sie gemacht haben in Kooperation mit eBay Kleinanzeigen. Und da war eine ganz interessante Zahl drin. Und zwar haben Sie herausgefunden, dass die meisten von uns Gegenstände im Wert von durchschnittlich 1.300 € zu Hause rumliegen haben, die dann nicht mehr genutzt werden. Was horten wir denn alles zum Beispiel?
Ja, das war tatsächlich eine Zahl, die uns auch überrascht hat. Also wie viele Produkte, wo die Leute gesagt haben, das haben wir seit 12 Monaten oder länger nicht mehr genutzt, wir tatsächlich in unseren Häusern horten. Das meiste davon war jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, CDs, Bücher und Kleidung. Aber wir haben auch gesehen, dass immer mehr Leute Möbel irgendwo im Keller lagern, die nicht mehr genutzt werden. Und Videospiele waren einer der großen Trends. Immer mehr neue Konsolen kommen auf den Markt, dann bleiben die alten übrig. Und wir verkaufen die nicht, obwohl das eigentlich ja 1.300 € wirklich Geld wäre, das da zu machen ist.
Ja, wahrscheinlich hängen wir einfach an den Sachen. Ne? So alte Videospiele, da erinnert man sich vielleicht nochmal, wie man die vor 10 oder 20 Jahren gespielt hat und wie das war mit den alten Konsolen oder vielleicht noch am Fernseher oder so. Ich glaube, das ist dann vielleicht einfach dieser emotionale Wert, den das manchmal hat, oder?
Genau, also das haben wir auch gefragt, ne? Warum verkaufen sie das nicht? Und ganz viele haben gesagt, ich hänge da persönlich dran, ich habe da Erinnerungen dran. Auf dem Handy sind Fotos von mir. Gleichzeitig haben aber auch viele gesagt, dass sie gar nicht wissen, wo man sowas verkaufen könnte. Und das fand ich dann schon schade. Ne? Die Leute wollten es verkaufen, sie wollten, dass jemand anders es noch nutzen kann, aber kommen einfach nicht dazu.
Ich meine, ich kann es nachvollziehen, wenn man sich mal umschaut im Internet. Es gibt ja wirklich wahnsinnig viele Portale, die sich zum Weiterverkaufen eignen, ne? Und mit ganz unterschiedlichen Konditionen. Also das bekannteste ist ja eBay Kleinanzeigen. Dann gibt es sowas wie Kaleido, dann gibt es Vinted, was früher Kleiderkreisel war, Mamikreisel. Und alle haben ja so ein bisschen unterschiedliche Konditionen auch. Wie finde ich denn da einen Überblick oder wie finde ich denn das passende Portal für mich?
Genau, ich glaube, das ist einer der Punkte, dass es da eigentlich bisher nicht so die eine Anlaufstelle gibt, wo man das für sich passende Angebot findet. Ne, man muss immer selber schon ein bisschen recherchieren, ne, wie genau funktioniert das da? Ist das ein Festpreis? Ist das eine Auktion? Wer sagt mir, zu welchem Preis ich das einstellen darf? Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es da auch von offizieller Seite mehr Informationen gibt, wo die Leute dann auch Vertrauen haben, ja, das funktioniert, weil das war auch einer der großen Punkte. Viele Leute verkaufen nicht oder kaufen nichts Gebrauchtes, weil sie Sorgen haben, über den Tisch gezogen zu werden.
Ja, das ist ein Thema, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber es ist auch letztlich die Frage, wie viel Aufwand dahinter steckt. Es gibt ja Portale, wo man einfach seine Kiste packt, hinschickt, dann bekommt man vielleicht nur ein paar Cent für die Bücher. Bei Murmox ist das zum Beispiel so. Man kann aber auch dann selbst in die Verhandlungen einsteigen. Und dann ist man natürlich auch vielleicht mehrere Tage mal beschäftigt, sich so eine Auktion nochmal anzugucken und dann am Ende zu entscheiden, jetzt habe ich den Preis, ist das denn eigentlich der Preis, den ich haben will? Also letztlich sind da ja ganz viele Fragen auch, die man, wenn man jetzt auch sehr unerfahren ist, vielleicht mit diesem Thema, sich auch erstmal erschließen muss.
Ja, das ist für uns auch ein wichtiger Erkenntnis gewesen aus der Studie, weil die Frage ist ja, warum spielt das ganze Secondhand-Thema eigentlich immer noch so eine Nischenrolle in Deutschland? Ne? Also es kommt auf jeden Fall, es ist ein boomender Sektor, aber wenn wir selber überlegen, wie viel von dem, was wir kaufen, eigentlich Secondhand ist, dann ist das verschwindend gering. Und einer der Gründe ist wahrscheinlich tatsächlich, dass es so simpel ist, neue Dinge zu kaufen. Jeder macht das tagtäglich und weiß genau, wie es funktioniert und welche Rechte er hat und wo er das tut. Und bei Secondhand ist es halt nochmal deutlich mehr Zeit und Aufwand, die man da reinstecken muss.
Frau Kaminski, Sie machen sich ja auch schon sehr lange für diesen Gedanken Secondhand stark. Sie haben den Verein Secondhand vernetzt gegründet. Das heißt, Sie wollen auch mehr Menschen dafür begeistern, gebrauchte Sachen weiterzugeben und zu verkaufen. Aber in Ihrem Fall nicht unbedingt online, sondern vor allem in den Läden. Was muss ich denn wissen über Secondhand-Läden, die es gibt in den Städten oder auf dem Dorf?
Erstmal muss ich wissen, wen es gibt, wie viel es gibt. Was die genau wollen, da rate ich immer dazu, vorher anzurufen und zu fragen, irgendwie, wie ist denn ihr Sortiment? Kann ich mit meinen Dingen zu Ihnen kommen? Wie sind die Konditionen? Das kann man erstmal alle schon mal telefonisch erfragen, bevor man alles ins Auto packt und die Hälfte wieder mit nach Hause nimmt. Wichtig finde ich aber, und das dockt auch an dem an, was Herr Wild sagt, dass man sich selber darüber klar wird, wie ist denn meine Beziehung zu dem, was ich da verkaufen will? Also hänge ich da sehr dran? Dann ist meistens der mein Wert höher als der Marktwert. Ist es mir wichtig, dass es noch gut genutzt wird, dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, den besten Preis zu erzielen. Und das Thema Aufwand ist auch bedeutsam. Ich kann zum Beispiel, je mehr ich selber mache, je mehr ich selber investiere, also auf den Flohmarkt gehe, bei eBay einstelle, desto mehr Gewinn mache ich. Also ist mir das den Aufwand wert oder habe ich sogar Spaß dran am Flohmarktverkauf? Und dieses ganze Paket entscheidet im Prinzip darüber, welchen Vermarktungswert ich gehe.
Aber es ist ja vielleicht am Anfang auch schwer zu entscheiden, wie man es macht, wenn man wirklich mal vor so einem Haufen Gerümpel steht oder alten Sachen und dann gar nicht weiß, wie man es machen soll. Empfehlen Sie dann vielleicht mal eine Checkliste zu machen? Also ist mir das Emotionale vielleicht wichtiger? Dann ist mir vielleicht wichtiger, wer es bekommt? Dann könnte ich es eventuell auch verschenken? Oder möchte ich mir vielleicht so einen kleinen Nebenerwerb daraus machen und vielleicht doch in den Verkauf eher einsteigen? Wie gehe ich dann vor? Also wie kann man diese grundsätzlichen Entscheidungen denn dann auch treffen?
Checkliste ist schon ganz gut, oder man macht so verschiedene Packen, zu sagen, also das würde ich verschenken oder das hätte ich gern in gute Hände. Zum Beispiel, dabei kann man ja erstmal im Bekanntenkreis auch gucken. Das wird ja viel gemacht, zum Beispiel im Kinderbereich, ne, dass man gleich guckt, wer hat jetzt Kinder in dem Alter, wem kann ich das weitergeben, da geht es gar nicht oft um das Geld. Und so ist es mit bestimmten Sachen auch. Ich fand das ganz gut, was diese Laura da am Anfang gemacht hat, nämlich zu sagen, ich kann auch upcyclen, ich kann auch wirklich Weihnachten schon Secondhand verschenken. So sehr boomt die Branche oder ist die auch aktuell, dass das geht. Und wenn man sich über diese verschiedenen Packen dann klar geworden ist, dann kann man ja mal sich auf die Suche machen, was sind denn die unterschiedlichen Vertriebswege, die ich wählen kann.
Und wenn ich jetzt einen Laden auswähle, wie sind da in der Regel die Konditionen? Gibt es da schon auch so unterschiedliche Modelle, wie das jetzt online der Fall ist? Oder gibt es da schon ein recht einheitliches Modell bei den Secondhand-Läden vor Ort?
Also viele im Modebereich arbeiten auf Kommission. Das heißt, ich gebe meine Sachen dorthin und bekomme dann einen Kommissionszettel. Die Waren bleiben im Allgemeinen 2 bis 3 Monate im Geschäft und ich bekomme meinen Anteil am Verkaufspreis. Ich sollte auch, so ist das bei uns in den Betrieben, einen klaren Kommissionsvertrag bekommen, wo auch drin steht, zum Beispiel, wenn ich die Ware nicht abhole, wie lange wird sie noch gelagert, wie sind die Konditionen dann? Es gibt auch Betriebe, die umgestellt haben auf Ankauf. Das bedeutet aber auch, dass sie natürlich wesentlich strenger sind in der Sortierung, weil sie müssen ja die Sicherheit haben, dass sie das auch wieder verkaufen, weil das Risiko ja komplett an den Laden übergeht.
Ja, okay. Also das heißt, da gibt es auch unterschiedliche Modelle, wo man mal gucken kann. Herr Fischer, Sie sind Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg-Schweinfurt und Sie haben sich auf das Thema E-Commerce spezialisiert. Das ist jetzt ein Secondhand ist dann nur ein Teilbereich, vor allem die online stattfinden. Wenn ich jetzt mal überlege, mich packt so ein bisschen der Ehrgeiz und ich möchte auch meine Sachen vielleicht selber online verkaufen auf den verschiedenen Portalen. Wie kann ich denn dann vorgehen? Also wenn ich wirklich jetzt mal ein Produkt habe, wo ich sage, ich möchte das jetzt online verkaufen, habe vielleicht noch gar keine Erfahrung. Was sind denn dann für Möglichkeiten da?
Ja, also da gibt es im Prinzip eigentlich drei große Möglichkeiten. Das eine ist eben, wie es viele ja kennen, über eBay, über eine klassische Auktion Dinge zu versteigern. Also sozusagen der Preis wird durch den Markt gebildet. Dann haben wir die Möglichkeit, über so Kleinanzeigenportale, gibt es ja auch, Sie haben es erwähnt, vorhin eBay Kleinanzeigen, es gibt auch andere Portale, die regional solche Dinge machen, wo man einfach eine Anzeige in der Regel kostenlos einstellt mit Bild und sagt, das möchte ich verkaufen, ich möchte das und das dafür bekommen. Und dann nehmen Verkäufer und Käufer Kontakt auf und wickeln das eigenständig ab. Und die dritte Möglichkeit ist es, es zu versuchen, an ein Unternehmen zu verkaufen. Und ich wurde ja schon erwähnt, wie Momox beispielsweise, wo man seine Bücher oder seine DVDs dann eigentlich relativ einfach losbekommt, indem man einfach eine ISBN oder eine Barcode-Nummer, also sozusagen diesen Identifiziercode, der auf den Produktverpackungen ist, eingibt und dann sagt einem die Plattform, du kriegst so und so viel Geld, kannst es kostenlos einschicken. Das geht natürlich relativ einfach, aber man kann sich vorstellen, da kommt dann in der Regel eigentlich das Wenigste für einen selber raus dabei.
Genau, das also sind manchmal nur wirklich einige Cent, ne? 10 Cent, 50 Cent, ja, 60 Cent oder so, genau.
Ja, also ich habe da nochmal reingeschaut, das ist zum Teil ist es schon dramatisch, was da, du kriegst für ein Buch, wenn du Pech hast, 15 Cent. Und wenn man dann reinschaut bei Medimobs, da verkaufen die das dann wieder, wird es dann für 11,85 weiterverkauft. Hat natürlich auch damit zu tun, die müssen den Laden am Laufen halten, die müssen Mehrwertsteuer wieder aufschlagen und. Aber das teilweise ist schon dramatisch. Das muss man prüfen. Und insofern ist auch meine Empfehlung immer, wenn ich nicht weiß, was ich dafür verlangen kann, ob sich das lohnt, einfach mal vorher reinzuschauen in solche Portale oder eben auch in eBay, einfach mal zu suchen, ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt gibt's ja meistens, und dann schauen, einfach sowas auf Beobachten setzen und wenn es dann versteigert wurde, dann kann ich sehen, für wie viel Geld das den Besitzer gewechselt hat und dann kann ich überlegen, okay, das macht für mich Sinn, diesen Aufwand zu betreiben oder ich mache einfach den einfachen Weg und schicke es irgendwo hin, ne?
Wobei es ja schon auch ein Unterschied ist, ob ich jetzt sage, ich mache einen Fixpreis, also ich sag mal, ich weiß nicht, eine Kiste mit Klamotten, ich möchte dafür 30 Euro haben und stelle das einfach irgendwo ein in ein Portal mit diesem Fixpreis. Oder ich lasse mich wirklich auch auf so eine Auktion ein und sage, ich habe hier, ich weiß nicht, ein altes Smartphone, kann man noch benutzen, ich benutze es nicht mehr und ich möchte jetzt mal gucken, was ich dafür bekomme. Was ist denn der Vorteil jetzt von einer Auktion oder von diesem Fixpreis?
Also eine Auktion ist ja eigentlich, ja, ist ein blödes Wort, aber das Marktwirtschaftlichste, weil die Auktion bestimmt Angebot und Nachfrage. Das heißt, es gibt hoffentlich dann und es macht natürlich dann auch nur Sinn, wenn Sie Produkte verkaufen, die nicht einzigartig sind, weil da gibt es natürlich keinen vernünftigen Marktpreis dafür. Aber sagen wir, ich habe ein altes Handy, wie wir es vorhin gehört haben, oder ich habe ein IKEA-Regal oder einen bestimmten Fernseher, den ich verkaufen möchte. Und da gibt es dann schon Leute, die sagen, okay, ich weiß, der kostet ungefähr so und so viel und die bei einer Ersteigerung mitbieten. Und insofern kommt man eigentlich in der Regel schon dann auf einen gängigen Marktpreis. Wir haben ja oft bei den Menschen sowas im Kopf, dass die sagen, ich verkaufe das nicht, weil ich kriege nicht das, was es wert ist. Das ist natürlich ein Irrglaube. Ein Artikel ist immer nur so viel wert, wie jemand anders dafür bereit ist zu bezahlen. Also das ist sowas Individuelles, ne? Wenn man sagt, mein Auto ist mehr wert, dafür verkaufe ich nicht. Es ist immer das wert, was der Markt bringt. Und insofern ist natürlich eBay da ideal, weil man kriegt dann wirklich einen fairen Preis, sofern alles natürlich fair vonstatten geht. Da werden wir ja nachher nochmal reden, was es da vielleicht für Möglichkeiten, was man achten muss, für Möglichkeiten gibt. Weil sind ja überall im Netz und auch im realen Leben natürlich Betrüger unterwegs. Aber wenn es mit fairen Mitteln zugeht, kriegt man eigentlich bei eBay den fairsten Preis, weil man eine große Plattform hat. Das heißt, es können viele Leute, die es haben möchten, mitbieten. Ja, und die gehen halt bis zu einem bestimmten Bereich, was sie bereit sind zu zahlen. Und das ist oft das Problem, wenn ich eine Kleinanzeige schalte und ich sage, ich habe jetzt eine Kiste mit Klamotten und ich fotografiere die und sage, da möchte ich 50 Euro haben dafür. Und das ist einfach zu viel, weil ich nicht weiß, dass der Preis dafür vielleicht bei 20 oder 25 Euro marktüblich wäre. Dann werde ich es natürlich eine Zeit lang nicht verkaufen und ich muss dann entweder nachher mit dem Preis runtergehen, ja, oder aber je nachdem, ich bleibe halt dann drauf sitzen. Währenddem natürlich bei einer eBay-Auktion in der Regel die Sachen dann schon auch verkauft werden. Ne? Davon kann ich dann schon ausgehen. Bei einer Kleinanzeige weiß ich nie, wie lange es drin steht. Ne? eBay hat ja, oder eine Auktion hat ein definiertes Ende und ich weiß, nächsten Sonntag wird es jemand kaufen. Und in etwa den Preis, wie gesagt, kann man sehen vorher bei bestimmten Artikeln, die es halt häufiger gibt. Und da kann ich auch damit rechnen, dass dann das Geld kommt in ein, zwei Tagen.
Okay. Frau Kaufold, wir kommen jetzt auch mal in diesen ganzen juristischen Bereich, in den rechtlichen Bereich. Wenn ich sowas mache, online verkaufe meine Sachen, was muss ich denn eigentlich wissen, auch als Verkäufer, wenn ich dann mit meinen Käufern in Kontakt trete? Also angenommen, ich mache so eine eBay-Auktion und bekomme einen Preis und bin gar nicht einverstanden mit dem Preis, der mir geboten wird. Ist dann schon so ein Kaufvertrag zustande gekommen zum Beispiel oder könnte ich nochmal davon zurücktreten? Wie sieht das genau aus?
Ja, also im Einstieg muss man sich erstmal generell klar werden, auf welcher Ebene man sich befindet. Also will man wirklich nur Dinge verkaufen, die man selbst benutzt hat und die praktisch nochmal in den Kreislauf reinbringen? Oder begebe ich mich unter Umständen mit meinem Auftritt auf eBay, das sind gängige Probleme, in eben die Rolle schon des Anbieters, des gewerblichen Verkäufers. Das ist an der Stelle wirklich ganz wichtig, eine Unterscheidung von vornherein zu machen. Sowohl im Gewerbe- und Steuerrecht ist das relevant, aber eben auch dann auf der vertragsrechtlichen, zivilrechtlichen Seite, wie trete ich auf? Und wir konzentrieren uns ja hier jetzt auf die Idee, eigene Dinge, die man selbst benutzt hat, zu verkaufen. Das ist in der Regel dann unproblematisch, weil es eben keine auf Dauer planvolle und mit Gewinnerzielungsabsicht angelegte Tätigkeit ist. Also dann sind wir im Verbraucherbereich. Aber das ist mir ganz wichtig, das vorwegzunehmen.
Ab wann wäre ich denn gewerblich? Können Sie das auch mal sagen? Also wann wäre ich denn wirklich ein gewerblicher Verkäufer und würde in diesen Bereich kommen?
Ja, das ist leider wie sehr vieles im Recht unübersichtlich geregelt und zum Teil eben auch gar nicht geregelt. Und es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene ich mich befinde, im Gewerberecht, Steuerrecht oder jetzt hier für unseren Zusammenhang wesentlicher auf der Ebene des E-Commerce, des Vertragsrechts. Und letzten Endes kommt es darauf an, ob ich eine planvolle, auf Dauer angelegte Tätigkeit hier anstrebe. Ob ich das mehrfach tue, der Bundesgerichtshof hat hier verschiedene Indizien aufgestellt, bin ich öfter auf dieser Plattform unterwegs, mache ich einen gewerblichen Eindruck, verkaufe ich auch neue Dinge, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder verkaufe ich wirklich bloß in Einzelfällen immer wieder mal, aber nicht eben regelmäßig Dinge auf dieser Plattform. Aber wie gesagt, feste, ganz klare Kriterien, insbesondere jetzt irgendwelche Wertgrenzen gibt es da leider nicht. Deswegen muss man da vorsichtig sein.
Aber es gibt ja schon Grenzen, was ich sozusagen einnehmen darf, also welches Geld ich einnehmen darf im Jahresdurchschnitt ungefähr. Das ist ja schon so ein Indiz, auf das man achten könnte, oder?
Das ist richtig, das betrifft aber eben nicht diese zivilrechtliche Seite, also nicht die Seite, wie stelle ich mich, oder wettbewerbsrechtliche Seite, wie stelle ich mich da auf dem Markt, also drohen mir Abmahnungen zum Beispiel von vermeintlichen Konkurrenten, also Gebrauchtwagenhändlern, sondern was Sie ansprechen, ist jetzt die rein steuerrechtliche Seite. Da mag es sein, dass mir zum Beispiel, wenn ich das neben einem Angestelltenjob mache, als Nebenerwerbstätigkeit, als selbstständige Tätigkeit im Nebenberuf, dass mir da Freibeträge zustehen, die auch gar nicht mal so knapp sind. Ich glaube, das sind um die 24.500 Euro, die mir einkommensteuerfrei zustehen. Aber das betrifft eben nicht die Marktseite sozusagen.
Ne? Okay, also sind nochmal
zwei. Überhaupt, wie mich das Finanzamt hier einordnet, ist die Frage. Ne? Okay. Dann kommt es jetzt wieder an drauf. Ist es Liebhaberei oder habe ich Gewinnerzielungsabsicht?
Im Marktplatz geht es heute um die Frage, wie wir unsere alten Klamotten, Bücher oder CDs loswerden können und vielleicht sogar noch ein bisschen Geld dafür bekommen können. Es geht um Secondhand-Verkäufe und wir diskutieren mit Mario Fischer. Er leitet einen Studiengang zum Thema E-Commerce, mit Daniela Kaminski vom Verein Secondhand vernetzt, mit der Rechtsanwältin Silvia Kaufold und mit Henning Wills vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Viele von uns nutzen ja die Zeit zum Jahresende dafür, um nochmal alte Sachen loszuwerden. Doch es ist oft gar nicht so einfach, das haben wir heute auch schon gehört, sich von den alten Sachen zu trennen. Ich habe das letztens selbst mal gemerkt, da wollte ich mal einen Stapel alter Bücher in einen Bücherschrank geben, habe das auch gemacht und habe dann immer wieder geguckt, die Tage danach, sind die Bücher noch da oder sind sie schon weg, haben sie ein neues Zuhause gefunden und eins, das stand da immer noch so einsam rum. Das hat mir dann so leid getan, das habe ich dann tatsächlich wieder mit nach Hause genommen, weil es mich einfach auch schon 20 Jahre lang begleitet hat. Ja, warum wir eigentlich zum Horten neigen und warum wir emotional an Sachen hängen und wie so eine Ausmistaktion gut gelingt, das hat sich Deutschlandfunk-Reporter Simon Schomecker mal angesehen.
Jasmin Rose steht in ihrem halbleeren Haus in Herne. In wenigen Tagen wird sie mit ihrem Lebensgefährten Pascal vom Ruhrgebiet nach Süddeutschland ziehen. Die beiden Musiklehrer haben vorher gründlich aussortiert und eine Verkaufsaktion gestartet, berichtet Jasmin.
Wir sind total strategisch und pragmatisch von Raum zu Raum, von Wand zu Wand gegangen. Einfach knallhart überall reingeguckt und geguckt, haben wir es im letzten Jahr angefasst oder nicht.
Ganz so einfach sei es für viele Leute nicht, sich von persönlichen Dingen zu trennen, meint Jan Häuser. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der Universität Gießen und nennt als einen wichtigen Grund für das Horten die sogenannte Conservation of Resources Theory.
Die eben davon ausgeht, dass Menschen daran interessiert sind, Ressourcen anzulegen und dann Ressourcen auch beisammen zu halten, um für schlechte Zeiten gewappnet zu sein. Das ist ja vor 100 Jahren noch ein hochsinnvolles Vorgehen gewesen. Und dieser Impuls ist psychologisch noch da, aber überträgt sich sozusagen auf Dinge, für die das eigentlich nicht notwendig ist.
Hinzu kommt, dass Gegenstände durchaus einen symbolischen Wert haben können.
Die haben wir irgendwo mal gekauft, vielleicht war das sogar im Urlaub oder ein Kleidungsstück, was ich vielleicht mal anhatte bei einer besonders spaßigen Party.
Jasmin und Pascal hatten diese emotionalen Bindungen nur zu wenigen Gegenständen, die auf der Verkaufsliste standen. Bei einer Spiegelreflexkamera sei es ihr schon schwer gefallen, sie wegzugeben, sagt Jasmin.
Was schon echt schade, weil du hast dir die echt geholt, weil du damit anfangen wolltest. Aber die Zeit hat es halt nicht hergegeben und warum soll die Kamera jetzt noch weiter hier rumstehen? Die ist jetzt in guten Händen bei jemandem, der sie wirklich gerade schön ausgiebig benutzt.
Bei anderen Sachen wiederum war es einfach nicht sinnvoll, sie zu behalten.
Wir haben in der neuen Wohnung zum Beispiel keinen Garten. Da war dann so, ja gut, ich brauche keinen Rasensprenkler mehr, ne?
Für den Verkauf haben Jasmin und Pascal verschiedene Möglichkeiten genutzt.
Also als erstes haben wir alles bei eBay Kleinanzeigen reingehauen. Da bin ich auch erstaunlich viel losgeworden, gerade so Computersachen. Und halt so Secondhand-Shops wie André. Und sind da zum Beispiel super viele CDs und DVDs losgeworden. Oder Pascal fährt jetzt gerade halt mit seinen ganzen alten Markenklamotten in einen normalen Secondhand-Shop.
Denn die alten Pullover, Hosen und Jacken liefen online nicht so gut. Und es war auch knifflig, Verkaufspreise für die Sachen festzulegen.
Wir haben erstmal geguckt, was haben wir dafür bezahlt und was würde man heute dafür bezahlen, wenn es neu wäre. Und dann haben wir auf eBay Kleinanzeigen geguckt, so zu welchem Kurs geht das so ungefähr raus, in welchem Zustand.
400 Euro konnten Jasmin und Pascal durch ihre Privatverkäufe bisher einnehmen. Der Kontakt mit den Käuferinnen und Käufern lief in der Regel problemlos. Von den meisten haben sie wenig Persönliches erfahren. Eine Geschichte hat Jasmin jedoch berührt.
Das MIDI-Keyboard. Da hat mich ein Vater halt angeschrieben, dass er halt jetzt beruflich nicht so toll aufgestellt ist, er das aber seinem Sohn unbedingt zu Weihnachten schenken möchte. Weil er jetzt so anfängt mit Home-Recording und ob es dann okay wäre, wenn er mir dann am 1.12. das Geld dann gibt und erst dann das Ding abholen kommt. Wo ich dann gesagt habe, ja komm, ey, bei so einer Story, klar.
Das Musikerpärchen freut sich nun, dass die Verkaufsaktion schon etwas mehr Platz auf dem Umzugswagen geschaffen hat.
Da es über 400 Kilometer sind, haben wir gesagt, alles, was wir nicht mitnehmen müssen, ist super.
Ja, das glaube ich. Alles, was man nicht schleppen muss, ist immer super bei einem Umzug. Also ein Umzug als eine Gelegenheit, Sachen loszuwerden. Und es ist halt immer die Frage, haben wir jetzt gerade im Beitrag auch gehört, wohin gehe ich mit den Sachen? Verschenke ich die? Kann ich sie online anbieten? Bringe ich sie lieber irgendwo hin? Eine Idee hören wir jetzt auch. Und zwar haben wir schon eine Hörerin in der Leitung. Das ist Frau Holzing aus Koblenz. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was möchten Sie uns denn vorstellen?
Also ich möchte vorstellen, eine Fraueninitiative für eine Secondhand-Frauen-Modebörse. Wir machen das seit 20 Jahren und die Idee entstand im Zuge der Etablierung der lokalen Agenda 21. Wir haben eine Fraueninitiative gegründet und überlegt, was könnten wir auch praktisch machen, um die Idee der Nachhaltigkeit sozusagen rüberzubringen. Und das läuft mehr oder weniger ohne ideologischen Überbau. Das macht den Frauen einfach Spaß. Wir machen das zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst.
Das heißt, das ist nicht online, sondern es findet wirklich vor Ort statt.
Das findet wirklich vor Ort statt, ja.
Und wer kann dann kommen? Also man kann dann seine Sachen abgeben, sie verkaufen die dann oder ist das dann, kann sich dann jeder da hinstellen?
Ja, nein, also wir machen uns die Mühe, einen geeignet großen Raum zu finden, was über die Jahre manchmal ein bisschen schwierig war. Im Augenblick sind wir in einer umgenutzten Kirche gelandet, das ist optimal. Und wir haben das jetzt so organisiert, dass wir dann einladen und die Frauen melden sich für einen Tisch an. Wir haben 35 Tische zu vergeben und die Frauen kommen dann, bauen selber auf, zum Teil mit Hilfe ihrer Männer oder Freundinnen. Und das ist also für junge und für ältere Frauen, also für jedes Alter.
Und die sind dann auch ganz frei, was die Preisgestaltung angeht, welche
ganz
Sachen
frei.
Sie anbieten.
Es wird ganz, ganz preiswert gehandelt. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist ein Ort der Begegnung und auch ja wirklich mit kleinen Einnahmen. Und der Spaß besteht auch darin, dass man sich gegenseitig begutachtet und fragt, wie steht mir das und so weiter. Und es ist also alles ehrenamtlich.
Und jetzt in Zeiten von Corona kann es nicht stattfinden.
Leider
wahrscheinlich
nein.
Erstmal, ne? Da
leider
müssen wir
nein.
ein bisschen warten, bis dann solche
ja,
zusammentreffen.
Ja, das ist wirklich sehr bedauerlich.
Ja, vielen Dank für diese Idee.
Ja,
vielleicht
gerne.
Findet sie
ja,
nachher mal.
Das ist eine Anregung und zur Nachahmung.
Dankeschön.
Ja,
danke Ihnen.
Danke.
Herr Wils, es ist ja mal eine Möglichkeit, nochmal alte Sachen loszuwerden, dass es wirklich so Eigeninitiativen gibt. Aber es gibt ja noch tausend andere Sachen. Sie haben ja zum Beispiel auch mitgestaltet ein Kaufhaus in Berlin. Wie funktioniert das genau?
Genau, also die Überlegung ist ja, ne, wie kriegt man das möglichst einfach hin, damit auch die, die da nicht so viel Herzblut haben, mehr Sachen verkaufen oder Secondhand kaufen. Und wir durften jetzt die letzten Jahre die Senatsverwaltung Umwelt in Berlin begleiten, bei der Einrichtung eines Kaufhaus der Zukunft, haben da viele Dinge ausprobiert, so Pop-up-Stores, wo wir Secondhand-Sachen angeboten haben und haben jetzt gerade eine wirklich spannende Kooperation mit Kaufhof, also spannend war es noch vor Corona, wo jetzt im Laden selber ein Shop-in-Shop-Konzept mit Secondhand-Produkten angeboten wird. Und ich muss sagen, die Resonanz ist großartig. Ne? Also die Leute fahren da wirklich weite Strecken hin, um zu gucken, ne, was es da so gibt. Weil ich denke, einer der Punkte, warum die Leute gerne Secondhand und gebrauchte Sachen kaufen, ist, da gibt es halt auch noch Sachen, die es so im Angebot nicht mehr gibt. Ne? Wo die Leute sich erinnern, das habe ich früher gerne genutzt, das hätte ich gerne wieder. Und dann schaut man bei solchen Angeboten nach.
Und wo kommen die Sachen her, die Sie da anbieten oder die da angeboten werden?
Die kommen alle von Sammlungen auf den Recyclinghöfen in Berlin. Ja, wir haben da Untersuchungen gemacht, dass eigentlich noch ein viel zu großer Anteil der Sachen, die die Leute zum Sperrmüll bringen, noch wiederverwendbar wären. Und da muss man Konzepte finden, wie wird das aussortiert, wo werden die Tische.
Jetzt hören wir Sie gerade ein bisschen. Sind Sie noch da? Und ich glaube, jetzt ist gerade so ein bisschen, wir haben gerade ein bisschen akustische Probleme.
Entschuldigung.
Nee, aber jetzt hören wir Sie gerade wieder. Vielleicht können Sie das nochmal sagen, die letzten zwei Sätze.
Genau, also wir haben das zusammen gemacht, ne, mit der BSR. Das ist alles nicht einfach. Man muss da viel Energie auch reinstecken, um zu überlegen, wie kriegt man das effizient hin, dass die Sachen dann da in den Laden kommen. Na, aber wir haben da so ein richtiges kleines Logistikkonzept entwickelt, das zurzeit auch ganz gut funktioniert.
Ja, weil vieles, was auf den Recyclinghöfen landet, ist wahrscheinlich auch noch gut genug, als dass es verwendet werden könnte. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, und zwar ist das Herr Thieme aus Lüneburg. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Hallo.
Was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Ich kann eine Anekdote dazu beisteuern. Und zwar lebe ich oder pflege ich also schon in der dritten Generation Secondhand.
Das heißt, Sie haben schon Sachen von Ihren Großeltern und Eltern übernommen oder Ihre Eltern und Großeltern waren alle sehr Secondhand-affin?
Ja, nicht sehr Secondhand-affin, nur sehr sparsam. Also ich habe zum Beispiel Möbel, die meine Großeltern 1918 gebraucht gekauft haben, Leben lang behalten haben. Also es ist so, dass eigentlich vom Einkommen her das nicht notwendig gewesen wäre bei meinen Großeltern. Der war Ingenieur, verfügte über ein überdurchschnittliches Einkommen, aber war einfach sparsam und nachhaltig. Mein Vater hat in den 60er Jahren die Sachen behalten, zu einer Zeit, wo sowas eigentlich weggeschmissen wurde. Und ich habe es dann am Ende geerbt und nutze es heute und habe mir also inzwischen eine komplette Wohnung eingerichtet in dem Stil mit Möbeln, die dann gebraucht gekauft wurden.
Und die haben Sie wo gefunden dann? Also wirklich auf Flohmärkten oder haben Sie auch online gestöbert? Welche Portale haben Sie denn da genutzt oder welche Wege?
Also früher war Flohmärkte bzw. Antikmarkthändler. Das war in den 80er Jahren schwierig, weil da wurde dann noch richtig Geld für verlangt. Also heute ist es so, dass man auf Flohmärkten sowas findet oder Flohmarkthändlern. Mittlerweile nutze ich eben auch entsprechende Portale im Internet.
Also da gibt es. Und dieses Thema Preise, da kennen Sie sich dann auch gut mit aus. Ne? Das ist ja auch so ein Erfahrungswert wahrscheinlich. Da haben wir ja eben auch schon gesprochen, was kann man verlangen. Ich weiß nicht, kann man denn da auch als Käufer dann mal so ein bisschen handeln und sagen, nee, also den Schrank habe ich woanders schon mal günstiger gesehen. Ist das möglich oder ist das schwierig in diesem Secondhand-Markt, im Secondhand-Bereich?
Das ist in aller Regel möglich. Also es ist so, dass ich mich im Prinzip mein Leben lang damit mit der ganzen Thematik beschäftige. Und von daher hat man so ein gewisses Gefühl, was einem, also es ist immer so, was einem die Sache wert ist. Auch die Wertschätzung, die man dem Verkäufer gegenüber entgegenbringt. Manchmal kriegt man ein Schnäppchen, dann sind die Leute froh, dass man einfach sagt, hier, gib mir irgendwie 50 Euro und die Sache ist weg und ich bin's los. Und dann wird auch nicht mehr viel gehandelt. Also das ist immer ganz, ganz unterschiedlich und individuell. Das ist genauso auch, ich habe ein Faible für eine besondere Form von Sakkos, die ich mir neu nicht leisten könnte. Und das ist auch so, wenn ich im Internet so einen Sakko sehe oder irgendwo dann gebraucht, dann gehe ich halt hin und frage. Und manchmal sind die Angebote so, dass ich sage, okay, das nehme ich so mit. Oder ich sage, na, ist da noch was drin? Aber das ist so eine Sache, die...
Oh, jetzt sind Sie auch gerade weg.
Ich bin da.
Ah, Sie sind noch da, okay. Das heißt, es ist aber mehr schon als ein Hobby geworden, kann man so sagen, ne?
Es ist eine Lebenshaltung. Also es ist für mich eine Lebenshaltung, Dinge einfach nachhaltig zu nutzen.
Aber auch zu verkaufen manchmal oder sind Sie nur der Käufer?
Wenn die Sachen überflüssig sind, gebe ich sie auch wieder weg. Ich verschenke die Sachen, ich verkaufe auch Sachen. Also wie gesagt, wenn ich das Gefühl habe, ich nutze die nicht mehr, dann sehe ich auch zu, dass ich die weggebe. Jetzt nicht in der Gewinnerzielungsabsicht, sondern einfach, um dann wieder vielleicht Geld für was Neues zu haben oder einfach, um die Sachen nicht einfach so zu verschenken. Bei Büchern ist es zum Beispiel so, dass ich die auch in Bücherkisten stelle. Ich lese viel, ich gucke auch irgendwie, wenn irgendwo Secondhand was angeboten wird, dass ich mir dann da was hole. Wenn ich die Autoren sehr wertschätze, dann ist es so, dass ich mir dann Bücher zum Beispiel lieber neu kaufe.
Okay.
Als dann irgendwo mir das gebraucht als Schnäppchen zu organisieren.
Ganz vielen Dank für diese Einblicke.
Ja, aber wie gesagt, ganz kurz nochmal, mir geht es einfach darum, Dinge nachhaltig zu nutzen.
Mhm. Ich glaube, das ist auch das, Frau Kaminski, wofür Sie sich ja auch stark machen. Ne? Danke, Herr Thieme, für diese Einblicke. Frau Kaminski, das ist etwas, wofür Sie sich ja auch stark machen, dass letztlich dieser Gedanke ja eigentlich auch durchgeht. Ne? Also wir haben es gerade gehört, das war ein Schrank von 1918, der damals gekauft wurde, der heute noch genutzt wird. Letztlich ist es ja heute so ein bisschen so, dass dieser Gedanke teilweise ja verloren gegangen ist, ne? Mit diesem Fast Fashion, mit diesen günstigen Sachen, die man kauft, die man dann ja vielleicht auch später gar nicht weiter verwerten kann, oder?
Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, dass sich da gerade auch was dreht. Also gerade auch mit der Klimadebatte, mit dem Thema Ressourcen. Und da kann ich dem Herrn Thieme auch nur zustimmen. Also das, was er sagt, eben diese Wertschätzung, nicht nur für die Verkaufenden, sondern eben auch für das Produkt. Da stecken Ressourcen drin, da steckt Arbeit drin, da steckt im Design Ideen drin, in Büchern stecken eben auch Ideen. Und ich glaube, dass wir auf dem Weg sind, das mehr und mehr wieder mitzukriegen, wie wichtig das alles ist. Und dieses Kaufhaus der Zukunft, das zeigt ja auch zum Beispiel, es gibt ja auch den Tandler in Wien, die genauso arbeiten, dass man auf Recyclinghöfen nochmal guckt. Es ist gar nicht alles Müll, was da landet, und wir verändern ja auch gerade so unseren Müllbegriff, also dass wir sagen, wir können immer noch Upcycling machen, wir können neue Ideen entwickeln, wir können das weitergeben, oder die Frau Holzing mit ihrer Frauenbörse, da kam ganz viel, es ist Spaß, es ist Begegnung, man berät sich gegenseitig, es ist Kommunikation, es ist was Soziales, also insofern ist dieses Thema Secondhand ein ganz großes Gesamtpaket.
Wobei da ja auch alle mitmachen müssen. Also letztlich sowohl die Käufer als auch die Produzenten, also die Hersteller, dass man wegkommt von diesem Gedanken, wir machen viel billig, sondern wir machen wenig gut. Da müsste es ja dann eigentlich auch wieder hingehen.
Ja, das stimmt. Ich fand diese Woche ganz interessant in der Zeit von der letzten Woche, da war so eine Perspektive 2040, wie sieht die Welt aus? Und ausgerechnet in der Zeit steht dann, an die Backshops erinnert sich kaum jemand, aber es ist nichts Besonderes, dass ein Secondhändler oder die Werkstatt eines Schuhmachers sich mitten in der Stadt halten könnte, gleich neben Cartier.
Okay.
Und ja. Das fand ich schon bemerkenswert, also dass dieser Secondhand-Gedanke es auch bis in dieses Blatt geschafft hat. Ich glaube einfach, je mehr die Menschen Secondhand mitdenken, desto mehr wird sich auch der First-Hand-Kauf verändern. Also wenn ich mich am Anfang schon frage, was passiert denn eigentlich, wenn ich das nicht mehr brauche? Wie kann das dann entsorgt werden im wahrsten Sinne des Wortes? Hinterlasse ich dann Müllberg oder kann man es auseinandernehmen? Kann man alle Teile wiederverwenden? Wie lange hält es? Kann ich es noch reparieren? Kann ich es einfach weitergeben, weil es noch nutzbar ist? Desto mehr wird sich eben auch die First-Hand-Produktion dem angleichen.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein Prozess, der zumindest ist man eigentlich schon auch teilweise angestoßen wurde, immerhin. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, das ist Frau Heidmann aus der Nähe von Bremen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was haben Sie zu berichten?
Ich wollte nur kurz erzählen, dass ich seit einem reichlichen Jahr Mutter bin und von Anfang an eigentlich so nachhaltig wie möglich das Ganze gestalten wollte. Das ist mit Kind nicht immer so einfach, aber es gibt ja die Möglichkeit, Kinderkleidung und Kinderspielzeug auch gebraucht zu kaufen. Das hieß mal Mami-Kreisel, die App. Das ist das Äquivalent für Mütter von Kleiderkreisel. Das ist jetzt unter der App Vinted zusammengefasst. Und da habe ich fast, also ich würde sagen 90% all unserer Kleidung für das Kind, auch Spielzeug gebraucht. Und wir verkaufen die Sachen da auch wieder. Also wenn die noch in Ordnung sind, auch die Babyschale zum Beispiel, ne, wenn der Kleine rausgewachsen ist und die Sachen sind ohne Mängel, dann kann man die gut weiterverkaufen. Und ja, ich finde einfach, die Kinder wachsen so schnell und man muss nicht unbedingt alles neu kaufen, weil die Sachen alle noch in Ordnung sind und sie können ruhig 2, 3 Kinder teilweise auftragen, so wie das früher ja auch in größeren Familien gemacht wurde.
Halt bei den Babys, die ja auch den ganzen Tag noch rumliegen und noch nicht die Hosen durchscheuern. Genau. Waren Sie dann mit der Qualität immer zufrieden oder gab es auch mal Sachen, wo Sie gesagt haben, boah, nee, das habe ich mir jetzt doch anders vorgestellt, als wie es abgebildet war?
Ja, also ich habe sehr, sehr viel gekauft. Ich würde sagen, bestimmt so 300 Teile insgesamt für jedes Alter jetzt schon, auch wenn er schon größer ist, die ich mir jetzt zurücklege. Und ich hatte, glaube ich, 2-mal die Erfahrung, dass es nicht gut gelaufen ist. Man wird ja auch bewertet in dieser App. Man hat sein eigenes Profil, lädt da auch seine Sachen hoch. Also wenn ich die Sachen wieder verkaufe, kann man sich ja die Leute auch anschreiben, ne? kann nachfragen, wenn das nicht ausreicht. Aber man kann wirklich... Ich habe eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt neulich einen Laufwagen gekauft, weil die Krippe ja jetzt zu ist, Corona-bedingt. Und wir das einfach zu Hause brauchten jetzt. Und das hat super funktioniert. Und meistens ist die Kommunikation auch wirklich gut.
Okay, das sind also gute Erfahrungen größtenteils. Aber Frau Kaufold, wenn ich jetzt was kaufe, ich stelle es mir auf eine Art und Weise vor. Und es ist dann nicht so schön, wie ich es mir jetzt gedacht habe. Was kann ich denn dann machen? Also wenn das die Ware sozusagen bei mir ankommt und ich denke, da habe ich jetzt was bezahlt, was ich aber eigentlich so gar nicht haben möchte. Kann ich das dann auch wieder abwickeln oder wie sieht das aus?
Ja, grundsätzlich können Sie das dann, aber es kommt eben darauf an, sehr stark, wie eben der Kauf zustande gekommen ist, also wie die Anbahnung erfolgt ist. Jetzt hier in dem Beispielsfall Kleiderkreisel Vintage, da kommt es sehr stark auf die Bedingungen der Plattform an. Wie sehen die das den Prozess vor? Von der rechtlichen Warte ist es recht eindeutig, wenn es sich um einen Verkauf zwischen zwei Verbrauchern handelt, und davon gehen wir ja aus, ist generell, und das wird vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt, auch eine volle Mängelgewährleistung sozusagen vom Verkäufer zu verantworten, es sei denn, ich habe das ausgeschlossen. Das wird man im privaten Bereich häufig annehmen können, aber da muss man vielleicht doch ein Augenmerk drauf haben bei der Produktpräsentation. Aber in der Praxis, das ist auch meine Beobachtung, was diese neuen Plattformen betrifft, ja, funktioniert es ganz gut, ja, indem man eben diesen Prozess, den der Anbieter der Plattform vorsieht, einfach mitgeht, und dort sich auch an die Fristen hält. Ne? Aber wie gesagt, das kann man so jetzt allgemeingültig nicht festlegen.
Aber wenn jetzt das Geld schon geflossen ist und einfach der Käufer sagt oder der Verkäufer sagt, ich rück das Geld, nee, Moment, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Also wenn das Geld jetzt schon geflossen ist, also der Käufer hat schon bezahlt und der Verkäufer ist auf dem Standpunkt, aber nee, die Ware war in Ordnung. Also wer entscheidet denn dann, wer jetzt im Recht ist sozusagen? Oder kann, ne, also wer dann letztlich das Geld wieder zurückbekommt oder behalten darf?
Ja, also das gilt es natürlich zu vermeiden sozusagen, hier diese Abwicklung, also Ware gegen Geld, schon vollständig vollzogen zu haben und dann darauf angewiesen zu sein, dem Geld unter Umständen hinterherzulaufen. Deswegen ja diese Zug-um-Zug-Fragen, die da auch mit PayPal oder Käuferschutz Möglichkeiten auch abgesichert sind. Da kann ich also manchmal beim Zahlungsdienstleister, PayPal bietet es an oder eben aber auch diese Plattform bietet dann so eine Art Streitschlichtung an. Auch das sollte man mitgehen. Wenn das alles nichts hilft, dann bleibt nur noch ja unter Umständen der Weg, sich beraten zu lassen beim Anwalt und dann vielleicht eben auch rechtliche Schritte einzuleiten. Also wenn das Geld weg ist, wirklich weg ist und dann auch nicht über einen Zahlungsvermittler, der halt wie so ein Treuhänder hier fungiert, eine Schlichtung möglich ist, dann ja, muss ich einfach den Rechtsweg unter Umständen beschreiten, okay, nachdem ich mich kundig gemacht habe.
Ne? Ja, danke schön. Danke auch an Sie, Frau Heidmann. Herr Fischer, diese Frage ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant. Wie präsentiere ich meine Produkte dann auch online? Welche Informationen gebe ich? Was muss ich dabei beachten?
Also in der Regel, oder eigentlich die wichtigste Regel ist, gute Bilder zu machen, mehrere Bilder zu machen, wenn es die Plattform zulässt. eBay hat man vorhin erwähnt, lässt, glaube ich, bis zu, ich weiß nicht, 10 oder 12 Bilder zu. Und auch da ist die Erfahrung, je mehr Bilder man macht, desto höher ist der Preis, den man am Ende erzielt, weil sich einfach potenzielle Käufer ein besseres Bild machen können. Ich würde auch immer dazu raten, bei Gegenständen, wenn man jetzt einen Fernseher oder irgend sowas hat, den man verkaufen möchte oder ein Fotoapparat und der hat unten vielleicht schon Gebrauchsspuren, einen leichten Kratzer oder vielleicht eine kleine Delle oder der Lack ist ein bisschen ab. Davon tatsächlich eine Detailaufnahme zu machen und ganz offen und ehrlich reinzuschreiben und zu sagen, unten kleiner Lackabplatzer, beeinträchtigt die Funktion natürlich in keinster Weise. Ne? Damit kriege ich natürlich etwas weniger Geld wahrscheinlich. Ja? Aber ich habe hinterher nicht den Ärger, den wir gerade angesprochen haben, dass nämlich ein Käufer das kauft und sagt, jetzt hat es aber einen Mangel aus meiner Sicht, weil ich finde das blöd, wenn da vorne irgendwie schon ein Lack abgerieben ist und das gefällt mir nicht. Und dann habe ich nachher einen Streit und je nach Plattform vielleicht auch schlechte Bewertungen und das eigentlich dann oft nur wegen eigentlich ganz weniger Geld in dem Sinn. Also ein Käufer da über den Tisch ziehen zu wollen, indem er sagt, sieht eigentlich schön aus und am Ende ist doch irgendwas dran, ist keine gute Idee. Dann natürlich ein Tipp ist auch immer gut beschreiben. Das kommt natürlich aufs Produkt an. Bei eBay machen das manche, dass sie dann so eine kleine Geschichte erzählen und sagen, mit dem Foto haben wir schon die ersten Bilder von unserer Tochter gemacht und so weiter. Und na, also ein bisschen persönlich machen. Und ja, schweren Herzens versteigern wir die wegen, keine Ahnung, vielleicht auch einen Grund reinschreiben. Ne? Weil das ist oft auch eine Rückfrage, dass dann Mails kommen, die sagen, warum wollen Sie es denn verkaufen? Da ist irgendwas dran. Wenn ich das im Vorhinein schon mal mit einem Grund belege, warum ich es, weil ich mir einen neuen Foto kaufen möchte oder weil ich eben nicht mehr fotografiere, wie wir es vorhin gehört haben, oder weil mir die Zeit nicht reicht. Sowas ist immer ganz gut, weil der Käufer dann das Gefühl hat, okay, da hat sich einer ein Foto gekauft, wollte immer fotografieren damit und hat aber keine Zeit gehabt. Insofern kann ich davon ausgehen, dass es wenig benutzt.
Und es sollte natürlich auch so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Ja, ne? Also nicht, dass der Rechner dann irgendwie noch ewig hochfährt und dann vielleicht auch noch ganz langsam ist oder so. Also da sollte man natürlich auch die Erwartungen erfüllen von Käufern.
Genau, also das sollte man schon, würde ich immer empfehlen, offen darlegen, egal ob man es jetzt über eine Auktion, Kleinanzeigen oder was auch immer macht, wenn es irgendwelche Mängel hat und wenn was nicht funktioniert. Ansonsten, das kommt ja wieder zurück. Ne? Das ist ja nicht durch den Postweg wird es ja nicht geheilt.
Ja, genau.
Der Fehler verschwindet ja nicht und es ist doch völlig klar, würden wir ja auch machen. Wir kriegen das Päckchen, wir packen das aus, voller Erwartung, gucken das an. Dann ist da ein dicker Kratzer unten drauf. Vielleicht auch hinten, wo man es nicht sieht, aber es ist trotzdem ärgerlich. Und schon kommt die Mail, da ist was nicht in Ordnung oder das funktioniert nicht.
Wie wir alte Sachen am besten loswerden, darüber diskutieren wir heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch und meine Gäste sind Mario Fischer, er leitet einen Studiengang zum Thema E-Commerce, Daniela Kaminski vom Verein Secondhand Vernetzt, die Rechtsanwältin Silvia Kaufold und Henning Wils vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und wir erweitern die Runde um meinen Kollegen Thomas Meinhardt, der noch weitere Fragen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht hat. Herr Meinhardt, was haben Sie denn von Hörerinnen und Hörern jetzt mitgebracht?
Ganz viel kamen Berichte über Sozialkaufhäuser. Also Kaufhäuser, wo man etwas abgibt. Die werden großenteils von Wohlfahrtsorganisationen betrieben. Es gibt aber auch lokale Initiativen. Aus England haben wir eine Mail bekommen, einer Hörerin, die sagte, da machen es viele Gemeinden oder in Zusammenarbeit mit der Kommune. Und diese Sozialkaufhäuser nehmen sehr viel an, haben aber natürlich auch das Problem, dass sie nicht alles, was gespendet wird, gerne loswerden. Also alte Fernseher, Röhrenfernseher, noch dazu, wenn sie keine Fernbedienung haben, sowas geht gar nicht mehr, das wird überhaupt nicht mehr angenommen. Und das andere Problem ist, manche Sozialkaufhäuser nehmen keine technischen Dinge an, weil sie keine Gelegenheit haben, die auf Funktionsfähigkeit und vor allen Dingen auch auf Betriebssicherheit zu prüfen. Man kann ja an einem elektrischen Gerät, was kaputt ist, sehr schnell auch sich einen Stromschlag holen, so die Befürchtungen jedenfalls. Ob das so ist, wissen wir natürlich nicht. Aber die Sozialkaufhäuser und die Probleme, die möchten viele Hörer ansprechen und noch fragen natürlich auch gerade nach diesen technischen Dingen.
Frau Kaminski, können Sie was dazu sagen zu Sozialkaufhäusern, wie die funktionieren und was man dabei beachten sollte?
Auf jeden Fall sollte man gucken, wer ist der Träger. Aber normalerweise, gerade wenn es in Gemeinden sind oder so, ist man da auf der sicheren Seite. Es gibt halt viele, die mit bestimmten Zielgruppen zusammenarbeiten, sei es jetzt psychisch Erkrankten, sei es Haftentlassenen. Ein wichtiger Punkt ist auch in diesem Fall das Vertrauen. Die Maßgabe für die, die die Sachen bringen, ist natürlich, dass sie was Gutes tun wollen und auch wissen wollen, dass ihre Sachen in gute Hände kommen. Das mit den technischen Dingen ist wirklich ein Problem, weil man braucht im Prinzip eine Werkstatt und man braucht auch einen Meister, um das überprüfen zu lassen, damit es auch sicher wieder verkauft werden kann. Manche Betriebe retten sich damit, dass sie sagen, sie können das jetzt mitnehmen und ausprobieren und innerhalb von 7 Tagen unproblematisch wieder zurückbringen. Da weiß ich gar nicht, das wäre eine Frage an Frau Kaufhold, ob das rechtlich so in Ordnung ist. Aber wer sicher gehen will, der hat dazu halt auch eine Werkstatt oder hat sich auf weiße Ware oder sowas spezialisiert, wie wir das hier zum Beispiel in Telgte haben. Sprich, das ist Secondhand plus Handwerksbetrieb.
Aber ist das so, dass ich die Sachen auch spenden kann oder ist es wirklich so, dass ich auch noch ein bisschen was dafür bekomme? Weil ich würde jetzt auch mal sehr zu denken, in dem Fall könnte man es ja auch wirklich hinbringen, ohne dass man was zurückverlangt.
Die Sozialkaufhäuser leben im Allgemeinen ausschließlich von Spenden.
Ausschließlich von Spenden, okay. Mhm. Und Frau Kaufold, so diese Frage, was passiert mit den Sachen, können Sie dazu auch noch mal was sagen?
Also jetzt von dem Sozialkaufhaus aus gesehen, nachdem die das also eingesammelt haben, ja, da stellt sich für mich schon mal die Frage, das weiß ich aber jetzt nicht genau, wie das organisiert ist, ob das dann letzten Endes von den Kaufhäusern aus auch ein gewerbliches Handeln ist oder nicht, weil da könnte es Überwachungspflichten geben, auch Anmeldepflichten. Das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum da eine gewisse Zurückhaltung herrscht, gerade bei technischen Geräten. Also das kann gewerberechtlich relevant sein. Was wahrscheinlich auch noch eine Rolle spielt, könnte ich mir vorstellen, sind einfach die zwingenden Gewährleistungsfristen. Wenn ich als Unternehmer oder in dem Fall sicher auch Sozialkaufhaus und Ähnliches, eben auch gebrauchte Gegenstände verkaufe, selbst wenn sie wirklich uralt sind und die ursprünglichen Gewährleistungsfristen längst abgelaufen sind, da wird wieder eine neue sozusagen Gewährleistung in Gang gesetzt. Das ist, mag überraschen, aber es ist so. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit ein Grund ist, dass also dieses gesetzgeberisch schwierige Umfeld mit dazu beiträgt, tatsächlich gewerbliche Weiterveräußerung von gebrauchten Sachen doch zu erschweren. Also da müsste man vielleicht auch mal gesetzgeberisch gucken, ob da alles in Ordnung ist. Gerade im europäischen Recht sind da viele Dinge, die das auch erschweren. Also stationär weniger, aber online haben wir dann halt sofort große Informationspflichten, Widerrufsrechte für den Verbraucher kommen jetzt jenseits der Mängelgewährleistung. Das wird dann sehr schwerfällig. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass diese Seite gesetzgeberisch auch nochmal beleuchtet werden sollte.
Was ja wirklich dann nochmal was anderes ist, vielleicht auch nochmal für den Hinterkopf für Privatverkäufer. Vielleicht können Sie da auch nochmal sagen, wie das dann ist mit diesem Thema Gewährleistung.
Das ist der Vorteil von den so C2C-Verkäufen, also wenn Verbraucher unter sich handeln. Das kann auch durch eine Plattform online vermittelt sein, aber rechtlich spielt sich dann der Kaufvertrag zwischen diesen beiden Privatpersonen sozusagen ab und die haben sehr viel mehr Spielräume, erstmal was die Gestaltung betrifft sozusagen. Das sind also nicht so die engen Informationspflichten gegeben, aber eben auch was Gewährleistungsfristen betrifft. Grundsätzlich gilt zwar da auch eine gesetzliche Gewährleistung, also Mängel für Mängelfreiheit, das ist ja auch irgendwie klar. Deswegen sollte man, wie vorhin schon gesagt wurde, das Produkt möglichst offen auch im Hinblick auf etwaige Fehler beschreiben. Da ist man auf der sicheren Seite. Aber man hat mehr Spielräume, was die Verkürzung dieser Haftungsfristen betrifft, aber auch unter Umständen vollständigen Haftungsausschluss. Das mag ja auch mal sinnvoll sein, wenn man selbst nicht weiß, okay, funktioniert das Ding eigentlich noch?
Das heißt, wenn ich jetzt ein Smartphone oder ein Rechner oder Gott weiß was, ein Elektrogerät kaufe online und es funktioniert erst und geht nach 3 Monaten kaputt, dann kann ich eigentlich nichts mehr machen. Also dann ist das Gerät gekauft und ich kann nicht mehr dem Verkäufer sagen, hier, das hat jetzt nur 3 Monate funktioniert, jetzt müssen wir noch was machen.
Jein, das kommt eben darauf an, was vereinbart wurde. Wie gesagt, zwischen Privatpersonen gibt es da mehr Spielräume. Da würde ich als Verkäufer, wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie gut das Ding noch funktioniert oder es hat bei mir noch gut funktioniert, will aber nicht haften dafür, dass das in 3 Monaten immer noch der Fall ist, weil das Teil vielleicht schon 2 oder 3 oder vielleicht 4 Jahre alt ist, dann würde ich darauf achten zu sagen, passen Sie auf, bei mir hat es noch funktioniert, ich kann aber dafür keine Haftung übernehmen und dann geht das, kann ich das zwischen Privaten auch so vereinbaren. Dann hat das Risiko tatsächlich jeder Käufer. Wenn diese Vereinbarung nicht zustande gekommen ist, also das gesetzliche Recht anwendbar ist, dann hat hier in dem Fall tatsächlich der Käufer Glück, ja, weil der sagen kann, Moment mal, ich habe mir ein funktionsfähiges Gerät vorgestellt und als solches wurde es auch verkauft.
Okay, muss man also von beiden Seiten aus dann einfach beachten und gucken, was einem wichtig ist.
Genau, genau.
Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Matt aus Köln. Guten Morgen.
Guten Morgen an alle und vielen Dank für die Sendung. Sehr interessant.
Danke, das freut mich sehr gerne. Was haben Sie denn zum Thema beizusteuern?
Ich sammle seit Jahren schon alte Handys, kaputte Handys, Smartphones, Tablets, keine Ahnung was und schaffe die dann hier beispielsweise zum Kölner Zoo. Der sammelt diese Geräte auch schon seit Jahren und die werden dann recycelt und somit schützt man den Regenwald beispielsweise, weil ja die Geräte Edelmetalle haben. Die werden ja immer mit Edelmetallen verbaut, die man aber nur abbauen kann im Regenwald. Und wenn die recycelt werden, die Geräte, dann kann ich ja auch gleichzeitig den Regenwald schützen. Und ich finde das eine super Sache vom Kölner Zoo. Und das, wie gesagt, unterstütze ich schon seit Jahren und würde mich freuen, wenn das auch noch mehr Menschen machen können und würden, weil mit diesen recycelten Materialien kann dann zum Beispiel auch das Fairphone zusammengebaut werden. Und ich bin selber Nutzerin des Fairphones schon seit vielen Jahren und bin total begeistert. Ja, so hat man dann im Grunde genommen auch was Gutes getan.
Das heißt Fairphone, können Sie das noch einmal erklären für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben?
Also Fairphone ist ein faires Smartphone, was genauso funktioniert wie alle anderen Smartphones, hat sogar 2 SIM-Karten und man kann es mittlerweile auch sogar in Geschäften kaufen, in Telefonshops, aber auch online. Fairphone ist eine Firma aus Holland und die haben auch einen Umweltpreis bekommen, weil die selber sagen, dass sie so zu ungefähr 90% fair gehandelte Materialien oder recycelte Materialien verbauen. Die setzen sich auch dafür ein, dass das natürlich auch sozialverträglich ist und dementsprechend denke ich, kann man das auf jeden Fall guten Gewissens unterstützen, weil zum Beispiel auch dadurch nicht Bürgerkriege unterstützt werden, wie in Angola, wo ja dann die Edelmetalle abgebaut werden und dann leider Gottes auch Waffen dafür gekauft werden.
Herr Wilz, das ist ja vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt bei den Sachen, die ich auch zu Hause herumliegen habe, dass das ja letztlich auch Ressourcen sind, die in dem Moment ja nicht weiter genutzt werden. Wie funktioniert denn jetzt wirklich diese Kreislaufwirtschaft bei Elektrogeräten? Funktioniert das schon mit Recycling, mit Weiterverkauf? Können Sie da uns mal einen Einblick geben?
Also ich denke, da sieht man gerade an dem Beispiel Handys, ne, wo wir wirklich noch viel Luft nach oben haben. Denn wir haben Schätzungen, dass in Deutschland etwa 200 Millionen Handys ungenutzt in Schubladen liegen. Ne, obwohl man, wie gerade ja wunderbar beschrieben, ne, die super recycelt werden können, die eigentlich einen Wert haben und dann wieder eingesetzt werden können. Das heißt, da müssen wir, glaube ich, noch viel Energie reinstecken, dass solche Sachen da dann tatsächlich hinkommen, wo sie auch recycelt werden. Und wir überlegen zum Beispiel gerade, ob nicht ein Pfand auf Handys ein Anreiz sein könnte, ne, für alle, die da nicht so motiviert sind, das dann trotzdem abzugeben, damit es recycelt werden kann. Weil technisch ist es überhaupt kein Problem, aber niemand geht halt los und durchstöbert unsere ganzen Schubladen. Insofern ist die Frage, ne, was brauchen wir da für Infrastruktur, für Anreize?
Ja, danke Frau Matt für diese Anmerkung. Eine Sache ist natürlich dann aber auch, Herr Wilz, die Reparierbarkeit, ne? Also dass ich mein Handy vielleicht auch einfach weiter nutze, also es gar nicht so Secondhand mache, sondern es selber so lange nutze, wie es irgendwie geht.
Genau, auch das ist ein Riesenthema. Ne? Unsere Produkte, weiß jeder, werden immer komplizierter, sind immer schwieriger zu reparieren. Und da hat die Europäische Kommission jetzt gerade einen sehr spannenden Vorstoß genommen und will ein Recht auf Reparatur für alle Bürgerinnen und Bürger etablieren.
Genau.
Und denke, da wird noch viel diskutiert werden, weil da ist halt auch nicht ganz einfach zu sagen, ne, wer soll denn reparieren können? Heißt ein Recht auf Reparatur, dass das jemand wie ich mit zwei linken Händen kann oder halt nur der Fachmann? Und da wirklich Standards zu etablieren, damit man dann auch am Ende Herstellern sagen kann, das Gerät darf so nicht auf den europäischen Markt, weil es ist nicht reparierbar. Mhm. Und da wird die nächsten zwei Jahre, glaube ich, intensiv diskutiert werden.
Mhm. Vielleicht eine, Frau Merschen, Anmerkung dazu. Ich glaube, dass wir auch im Blick behalten müssen, dass diese Nachhaltigkeitsgesichtspunkte, das Wiederverwerten, auch eine die Seite hat der Anbieter. Also wenn ich Geschäftsmodelle damit fördern würde, die damit agieren, also nicht nur die Gemeinnützigen sozusagen animieren würde, nicht nur die Menschen, die sich sowieso engagieren und das vielleicht in ihrer Freizeit machen und dann, wie jetzt die Hörerin gerade, sich so dafür stark macht, solche Dinge ohne Gewinnerzielungsabsicht zu betreiben, sondern wenn wir innovative Geschäftsmodelle fördern würden, die eben solche Dinge dann tatsächlich aufgreifen, aber daraus eben auch was machen wollen für sich. Das, glaube ich, dieser Gedanke, der kommt insgesamt zu kurz.
Ja, es ist letztlich eine gesamte Anbieterseite, Aufgabe.
Ja, genau.
Eine
Aufgabe, diese Anbieterseite sehr gerne abwürgen mit unserer Gesetzgebung, die sehr verbraucherfreundlich ist, aber es hat natürlich auch eine andere Seite.
Ja, absolut. Mhm. Herr Meinert, was für Fragen, Meinungen kamen noch von Hörerinnen und Hörern?
Vor allen Dingen, so da ist es zum Beispiel die von Frau Gonczorek aus Berlin, die sagt, man kann viele Kleinigkeiten auch über die Pinnwände in den Supermärkten loswerden. Die gibt es ja in fast jedem größeren Supermarkt. Und der Vorteil ist, man bleibt eben in der näheren Umgebung. Frau Pachel sagt, sie hat, wenn sie etwas abzugeben hat, fragt sie zunächst immer erstmal in ihren Umfeldgruppen, also in der Wandergruppe, im Sportverein. Aber es ist bei Ihnen auch so üblich, dass man auch fragen kann, wenn man etwas braucht, bevor man es kauft, und kann man fragen, habt ihr das, hat das jemand übrig, vielleicht auch gegen kleines Geld, und das wird nicht als Bettelei empfunden, sondern funktioniert ganz gut. Eine andere Erfahrung sind Handtücher, die nehmen Tierheime zum Beispiel sehr gerne. Was sie nicht so gerne nehmen, ist Bettwäsche mit Knöpfen, aber so Handtücher, auch wenn die schon ein bisschen runtergekommen sind, das ist immer gut. Gebrauchte Kleidung wird man natürlich auch los in Obdachlosenheimen, Asylunterkünften. Da muss man fragen, was gebraucht wird, und das gut sortiert abgeben, dann klappt das auch. Und umstritten ist in der Hörerschaft, die Kiste auf dem Bürgersteig oder die Kiste im Treppenhaus. Im Treppenhaus mag es ja noch gehen, da hat man die bekannten Nachbarn. Wenn da jemand was nimmt, dann ist es gut und den Rest nimmt man halt wieder mit. Aber es gibt eben auch Zeitgenossen, die einfach was auf dem Bürgersteig hinterlassen und da ist dann oft dann der Rest nur noch für den Sperrmüll. Wie ist das? Darf man einfach was auf dem Bürgersteig stellen, vielleicht mit dem Vermerk zu verschenken?
Herr Fischer, wie sehen Sie das? Ich meine, es ist ja letztens, also in Köln gibt es das auch zum Beispiel ganz viel. Ich finde das aber ganz schön. Wir haben das selbst schon mal gemacht und auch unsere Kinder sind immer ganz begeistert, wenn sie irgendwas finden, was sie mitnehmen. Wie beurteilen Sie das, diese Kisten auf dem Bürgersteig?
Ja gut, das ist natürlich eine rechtliche Frage. Da kann die Kollegin vielleicht nochmal nachher was dazu sagen. Die Rechtsanwältin. Es ist ja prinzipiell so, dass das unser Gehirn eigentlich erfreut, weil es stimuliert wird. Deswegen mögen viele Menschen Flohmärkte, deswegen mögen viele Menschen auch in eBay oder ähnlichen Kleinanzeigenportalen rumzustöbern, weil halt da der Fernseher neben dem Motorradhandschuh neben dem Bürostuhl steht und nicht, wie wir es gewohnt sind. Im Kaufhaus ist ja alles schön sauber sortiert, auch auf E-Commerce-Plattformen. Ist ja alles immer in Schubladen sortiert und in einem Gang finde ich nur das eine. So, und unser Gehirn mag natürlich Abwechslung und dieses Unerwartete, dass ich plötzlich einen alten Plattenspieler sehe und denke mir, Mensch, und ich überlege, ob ich den vielleicht kaufen würde. Ich käme nie auf die Idee. Das heißt also, nicht das gezielte Einkaufen, sondern das wirkliche, echte Stöbern und sich inspirieren lassen, klappt natürlich auf solchen Plattformen und auch in solchen Läden sehr viel besser, weil da keiner da ist, der sagt, in dem Regal steht das und in dem steht das. Also sozusagen das Gegenteil von Unordnung. Insofern glaube ich, dass auch eine Kiste auf dem Bürgersteig eigentlich eine sinnvolle Sache wäre. Nur ich befürchte, dass es rechtlich wahrscheinlich wieder, leben ja in Deutschland, wahrscheinlich 30 verschiedene Verordnungen gibt, die da dagegen stehen oder die denjenigen bestrafen.
Frau Kaufel, können Sie uns da kurz helfen? Ist das erlaubt oder nicht? Darf ich meine Sachen einfach auf den Bürgersteig stellen? Oder manche sagen auch, ja, da entsorgen Leute einfach ihren Müll und warten, dass es irgendwer anders wegräumt. Gibt ja immer diese beiden Meinungen.
Ja, also das ist schon richtig. Da gibt es bestimmt mindestens 25 verschiedene Gesetzgebungen. Jetzt ist mein Schwerpunkt das Zivilrecht. Also da habe ich eigentlich keine Probleme. Das könnte Sondernutzung sein, öffentlich-rechtlich. Aber wenn das nicht überhand nimmt, ja, müsste man vielleicht mal mit der Stadt checken, wie sich das verhält. Zivilrechtlich ist es schon auch eine Frage, ob und inwieweit ich Dinge, die ich da einfach rausstelle, tatsächlich zum Verkauf, zum Mitnehmen anbiete. Aber wenn ich da ein Schild dazu mache, zu verschenken, bitte mitnehmen, dann ist das eigentlich eine klare Angelegenheit. Dann kann das jemand mitnehmen und damit ist der Eigentumsübergang vollzogen. Ja, da habe ich dann auch keine größere Mängelhaftung oder irgendwas. Nur werde ich öffentlich-rechtlich verpflichtet sein, das Ding jedenfalls nach einer kurzen Frist wieder mitzunehmen, wenn das nicht mitgenommen wurde. Also von diese öffentlich-rechtliche Seite kann ich jetzt nicht so genau beurteilen.
Aber da könnte man ja jetzt mal sagen, rein pragmatisch, man stellt es morgens raus und alles, was abends nicht weg ist, nimmt man einfach wieder mit.
Es gibt ja so einen schönen Kompromiss, nämlich diese Giftboxes, die oft in alten Telefonzellen eingerichtet werden, genauso wie es eben so Bücherschränke gibt, wo eben Leute ihre Sachen reinstellen können zum Mitnehmen. Die sind dann trocken, sicher und irgendwer pflegt diese Giftbox und dann liegt das nicht auf dem Bürgersteig rum.
Das stimmt. Wobei, wie gesagt, ich fand es immer ganz nett, dann auch die Sachen mitzunehmen. Naja, da unterscheiden sich die Meinungen natürlich auch, wie immer. Herr Meinert, was haben Sie noch?
Ein Hinweis zu Büchern. Es gibt im Internet Plattformen, die Bücher verkaufen, aber auch die sie ankaufen. Booklooker und Medimops sind zwei, die hier genannt wurden. Man muss mal googeln, vielleicht gibt es auch noch viel, viel mehr. eBay ist ein großes Thema. Man sucht eBay-Sachen und man sucht eBay-Verkäufer, weil man nicht alles selber reinstellen muss. Wie findet man einen seriösen eBay-Agenten? Aber eBay wirft gerade da auch noch eine andere Frage auf. Wie kann ich sicher sein, wenn es sich zum Beispiel um Schmuck handelt oder Gold? Auch bei eBay werden ja auch teurere Sachen verkauft. Wie kann ich sicher sein, dass es sich nicht um geklaute Sachen, also Hehlerware, handelt?
Herr Fischer, können Sie dazu was sagen oder Herr Wils? Kennen Sie sich damit aus?
Also das Thema ist natürlich, ja, wenn man es von privat kauft, gibt es ein Zertifikat oder was auch immer. Ne? es ist eine schwierige Geschichte. Also ich kaufe zum Beispiel in einem Laden eine Uhr, die ist gefälscht. Jetzt gehe ich natürlich davon aus, dass die in Ordnung ist. Da kann man mir dann auch nichts am Zeug flicken, weil da gilt dann sozusagen so ein Vertrauensschutz, wenn ich das von einem Profi gekauft habe und die Ware war dann schon eine Fälschung, muss ich es nicht hergeben. Wenn ich es wüsste oder wenn ich es irgendwo in einem Ostblock-Land vielleicht auf einem Marktplatz gekauft habe von einem fliegenden Händler, da wird man mir erklären, da hätte ich davon ausgehen müssen, dass die Uhr möglicherweise eine Fälschung ist. Ne? Wie es dann wieder ist, wenn ich von privat zu privat verkaufe, aber normalerweise, wenn es sich als Fälschung rausstellt und der Käufer hat es dann als echt gekauft, muss man natürlich rückabwickeln. Ne? Da gibt es eigentlich gar keine, aus meiner Sicht gar keine Frage dafür. Ja, die Frau Kaufold kann da sicherlich...
Ja, Frau Kaufold, können Sie auch nochmal sagen? Ne? Genau, diese Frage Schutz vor Betrügern.
Ja, also... Das ist halt, ja, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ich würde als Käufer wirklich darauf achten, erst zu bezahlen, wenn ich die Ware gesehen habe. Und gerade bei solchen Gegenständen, Schmuck und Dinge, die da so ein bisschen, sagen wir mal, das Potenzial mitbringen, aus dunklen Ecken zu kommen, da wäre ich wirklich vorsichtig, schon eben um mich selbst zu schützen. Aber auch da ist das, was der Herr Wils vorhin angesprochen hat, der Flohmarkt oder das vor Ort abwickeln, vielleicht einfach die bessere Alternative, zumindest als Einstieg, als das jetzt online gerade auf eBay oder anderen Plattformen zu kaufen. Ja. Theoretisch habe ich natürlich, auch wenn ich da reingefallen bin, dann Rechte gegenüber einem privaten Verkäufer. Aber ich sage theoretisch, weil in der Praxis ist der womöglich verschwunden.
Ja. Und dieses ganze Thema Agenten, Herr Fischer, also dass ich vielleicht jemanden zwischenschalte, der dann meinen Verkauf übernimmt und vielleicht noch beteiligt wird, haben Sie damit Erfahrungen mal gemacht oder können Sie dazu was sagen?
Sie meinen jetzt menschliche oder elektronische Agenten?
Jetzt meinte ich erstmal menschliche.
Okay. Ja, menschlicher Agent ist natürlich, der muss natürlich auch Spezialist sein dafür. Schmuck oder was auch immer, das ist ja auch nicht so einfach. Und dann hängt es natürlich auch wieder davon ab, was der Agent anbietet, ob man mit dem persönlich was vereinbart oder ob der, weil er gewerblich tätig ist, bestimmte allgemeine Geschäftsbedingungen hat, wo dann wieder drin steht, er wäre nicht haftbar. Ist dann wieder ein Fall, wo man sich hinterher streiten muss, ob ein Gericht sagt, nee, das kannst du nicht einfach reinschreiben. Viele schreiben ja oft rein, dass sie für gar nichts haften und die Gerichte sagen dann, nee, bestimmte Sachen kannst du nicht ausschließen. Das ist dann wieder, hat auch wieder mit Ärger zu tun nachher. Aber ich würde da auch sagen, in solchen Fällen, wenn man gebrauchten Schmuck kauft, meiner Sicht braucht man da immer einen Experten, und das kann man möglicherweise auf Kommission oder vorher oder treuhänderisch, und dann muss ich halt das von einem Juwelier oder von einem Fachmann mir angucken lassen, bezahle möglicherweise ein paar Euro dafür, aber ich habe halt die Sicherheit, dass es passt, weil gegenüber den Ärger, sowas klappt halt immer wieder mal, und denjenigen, den es trifft, der hat halt riesen Ärger. Ein Bekannter von mir hat eine Uhr ersteigert mal bei eBay, eine Markenuhr, angeblich auch mit Zertifikat, für doch einen vierstelligen Betrag. Die Uhr kam dann aber nicht, nachdem er überwiesen hat, und er hat dann nachvollziehen lassen über die Staatsanwaltschaft. Das war einfach ein obdachloser Penner, der über sein Smartphone einfach solche Sachen immer wieder mal einstellt, das überweisen lässt, das Konto leer räumt. Dagegen ist man am Ende dann nie gefeit. Insofern bei solchen Sachen, wenn er jetzt PayPal verwendet hätte, hätte er Käuferschutz. Ja. Der wollte auch wieder sparen. Ich meine, kauft eine Uhr für 5.000 Euro und spare mir dann die Sicherheit. Das ist natürlich jetzt, auch... Also,
wir enden jetzt leider so ein bisschen negativ. Ja. Dabei haben wir heute so viele schöne Sachen auch besprochen. Wir kommen zum Ende zum Thema, wie werde ich meine Sachen los? Wo verkaufe ich sie am besten? Was muss ich beachten? Viele spannende Aspekte heute. Danke an alle, die mitgemacht haben. Herr Fischer, Frau Kaminski, Frau Kaufold und Herr Wils und mein Kollege Thomas Meinhardt. Ich bin Britta Mersch. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Vielen Dank.